Und so hören wir andächtig zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Jakobus. Geliebte, seid Befolger des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer nur ein Hörer des Wortes ist und kein Befolger, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Antlitz im Spiegel betrachtet. Er sieht es, geht weg und vergisst sogleich, wie er aussah. Wer aber aufmerksam hineingeschaut hat in das vollkommene Gesetz der Freiheit, daran festhält und kein vergesslicher Hörer, sondern ein Vollbringer des Werkes ist, der wird durch sein Wirken selig werden. Wenn jemand meint, er sei fromm, aber seine Zunge nicht im Zaum hält und sich selbst betrügt, dessen Frömmigkeit ist eitel. Reine und unbefleckte Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist dies, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich unbefleckt bewahren von dieser Welt. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen und eure Freude wird vollkommen sein. Dieses habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern offen vom Vater zu euch sprechen werde. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch, ich brauche den Vater nicht für euch zu bitten, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Da sprachen seine Jünger zu ihm, sieh, nun redest du offen und sprichst nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus. Wie gesagt, feiern wir am kommenden Freitag, am letzten Tag im Mai, das Fest Maria Königin. Pius XII. Hat am 11. Oktober 1954 die Enzyklika Ad Celia Reginam für die Königin des Himmels herausgegeben und schreibt dort auch für den 31. Mai eben das Fest Maria Königin vor. Ich möchte euch heute ein bisschen vorlesen aus dieser Enzyklika. Pius XII. Erklärt hier sehr schön wieder eigentlich Dinge, die wir wissen, aber es ist immer wieder schön, sie zu hören und zu meditieren. Wie Maria die Königin ist, wegen ihrer Mutterschaft Jesu, wegen ihrer Mutterschaft Gottes, aber auch wegen der Rolle, die sie im Werk unserer Erlösung spielt. Und es wird sehr schön deutlich, wie Maria, wie sie, was für einen wichtigen Teil sie auch mit hatte in unserem Erlösungswerk. Aber nach dem Unglück führt Pius XII. Hier ein und er spielt wohl an hier auf die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Unglück, welches vor unseren Augen zahlreiche blühende Städte und Dörfer mit Ruinen bedeckt hat, sehen wir mit Schmerzen das gefährliche Überhandnehmen so vieler sittlicher Missstände. Sehen wir gelegentlich selbst die Grundlagen der Gerechtigkeit untergraben. Sehen wir häufig den Triumph zerstörender Vergnügungen. Und in dieser bedrohlichen und ungewissen Situation empfinden wir eine sehr tiefe Angst. Darum eilen wir mit Zutrauen zu Maria, unserer Königin, und künden ihr nicht allein unsere Liebe, sondern auch die Liebe aller Menschen, die sich des christlichen Namens rühmen. Also nach der materiellen Zerstörung sieht er damals auch schon einen großen moralischen Verfall. Und auch damals schon hat das die Kirche, selbst den Papst, mit einer tiefen Angst erfüllt, sagt er. Aber in dieser Angst wendet er sich und wenden wir alle uns voll Zutrauen, voll Zuversicht an Maria, unsere Königin, und künden ihr unsere Liebe. Wir wollen dem christlichen Volk damit nicht eine neue Glaubenswahrheit vorstellen, denn der Titel selbst und die Gründe, welche die königliche Würde Mariens rechtfertigen, sind schon zu allen Zeiten überreich formuliert worden und finden sich in den alten Dokumenten der Kirche und in den liturgischen Büchern. Es ist ja immer so, dass die Kirche eigentlich nichts Neues in dem Sinne verkündet, sondern Dinge, die schon von Grund auf im Glaubensgebäude enthalten waren, hier nochmal explizit formuliert und verkündet. Wir möchten Sie, diese Glaubenswahrheit, durch dieses Rundschreiben lediglich in Erinnerung rufen, um das Lob unserer himmlischen Mutter zu erneuern, um in allen Seelen eine glühende Liebe zu ihr zu entfachen und damit zu ihrem geistlichen Heil beizutragen. Deswegen ist es nicht erstaunlich, dass die alten kirchlichen Schriftsteller sich auf das Wort des heiligen Erzengels Gabriel stützen, der verkündete, dass der Sohn Mariens ewig herrschen wird, und auf das Wort Elisabeths, welche ehrfurchtsvoll begrüßend sie, also Maria, die Mutter meines Herrn nannte und so bereits Maria als die Mutter des Königs und die Mutter des Herrn bezeichnete. Sie wiesen klar darauf hin, die alten Schriftsteller, dass Kraft königlicher Würde ihres Sohnes sie selbst eine besondere Größe und Erhabenheit besitzt. Also schon Elisabeth hat zu Maria gesagt, womit habe ich es verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und dass Maria die Mutter eines Königs ist, die Mutter des Herrn ist. Und Pius XII. Zählt dann zahlreiche Kirchenväter und Schriftsteller und auch liturgische Texte auf, in denen Maria als Königin bezeichnet wird. Wie wir schon oben andeuteten, ehrwürdige Brüder, schreibt er dann weiter, beruht das Hauptargument, auf dem sich die königliche Würde Mariens gründet und das aus den Texten der alten Tradition und aus der heiligen Liturgie hervorleuchtet, ohne Zweifel auf ihre göttliche Mutterschaft. In der Tat sagt man in den heiligen Büchern über den von der Jungfrau geborenen Sohn, er wird Sohn des Allerhöchsten heißen, und Gott der Herr wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben. Er wird herrschen im Hause Jakobs ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Und weiterhin wird Maria genannt Mutter des Herrn. Folgerichtig ergibt sich daraus, dass sie selbst Königin ist, da sie einem Sohn das Leben gab, der seit dem Augenblick seiner Empfängnis aufgrund der hypostatischen Union der menschlichen Natur mit dem göttlichen Wort selbst als Mensch König und Herr aller Dinge ist. Der heilige Johannes von Damaskus schreibt somit zurecht, sie ist wahrhaftig die Herrscherin der ganzen Schöpfung geworden, in dem Augenblick, wo sie Mutter des Schöpfers wurde. Und der Erzengel Gabriel selbst kann der erste Herold der Königswürde Mariens genannt werden. Maria ist ja nicht nur die Mutter eines Menschen, sondern Jesus war ja vom Augenblick seiner Empfängnis Gott und Mensch. Wir nennen das hypostatische Union, dass die menschliche Natur, dass der Logos, der eine göttliche Person ist, die menschliche Natur neben der göttlichen angenommen hat und dass damit in Jesus Gott und seine menschliche Natur verbunden sind. Und so ist Jesus ihr Sohn des Allerhöchsten und Maria ist Mutter dieses Jesus. Und deswegen ist sie auch die Mutter des Schöpfers, die Mutter Gottes, wie wir sagen. Und deswegen ist sie eine wahre Königin. Indes muss die seligste Jungfrau als Königin verkündet werden, nicht allein aufgrund ihrer göttlichen Mutterschaft, sondern auch, weil sie nach dem Willen Gottes in dem Werk unseres ewigen Heiles eine besonders hervorragende Rolle spielte. Also bisher haben wir hier betrachtet, dass Maria die Mutter eines Königs ist, die Mutter Gottes ist und deswegen ihr auch königliche Würde zukommt. Aber jetzt kommt der zweite Gedanke, der auch sehr schön ist, der uns erinnert an die Rolle, die Maria spielt. Welcher schönere Gedanke, schrieb unser unvergesslicher Vorgänger Pius XI., könnte unserem Geist kommen? Christus ist unser König nicht allein durch das Recht der Geburt, sondern auch durch ein erworbenes Recht, nämlich durch die Erlösung. Also durch die Erlösung ist Jesus, ist Christus unser König, weil er uns erlöst hat, weil er uns vorangeht als unser Erlöser. Möchten alle Menschen, die so leicht den Preis vergessen, den unser Erlöser entrichtet hat, sich daran erinnern, ihr seid nicht mit Gold oder Silber oder vergänglichen Gütern losgekauft, sondern durch das kostbare Blut Christi, des unbefleckten und untadeligen Lammes. Wir gehören darum nicht mehr uns selbst, weil Christus uns mit einem großen Lösegeld erkauft hat. Also Christus ist unser König, weil er uns erlöst hat. Und wie wichtig ist es, dass wir immer daran denken, wie wertvoll wir sind, da Jesus, da Gott uns nicht durch Gold oder Silber losgekauft hat, sondern durch sein eigenes Blut, durch das Blut Christi, des unbefleckten und untadeligen Lammes. Und dadurch ist Jesus zusätzlich noch, hat er sich das Recht erworben, unser König zu sein, weil er uns erlöst hat. Ein frommer Schüler des heiligen Anselm konnte im Mittelalter schreiben, wie Gott, indem er alle Dinge durch seine Macht erschuf, der Vater und Herr von allem ist, so ist Maria die Mutter und Herrin von allem, indem sie alle Dinge durch ihre Verdienste erneuerte. Gott ist der Herr aller Dinge, weil er sie in ihrer eigenen Natur durch sein Machtwort begründete, und Maria ist die Herrin aller Dinge, weil sie sie in ihrer ursprünglichen Würde erneuerte durch die Gnade, welche ihr zukam, nämlich ihre Rolle, in der sie mitgewirkt hat, in der Erlösung. Natürlich gingen die Verdienste nicht von ihr aus, sondern von Jesus, aber sie hat doch eine wichtige Rolle gespielt, indem, dass sie die Mutter des Erlösers war. Wahrlich, wie Christus, da er uns losgekauft hat, unser Herr und unser König aufgrund besonderen Rechtes ist, so ist die allerseligste Jungfrau gleichfalls unsere Königin und Herrin aufgrund der einzigartigen Weise, in der sie zu unserer Erlösung half. Sie gab ihrem Sohn das Leben, opferte ihn freiwillig für uns und wünschte, erbat und erwirkte unser Heil in ganz besonderer Weise. Also vielleicht kann man hier sich die Gedanken noch etwas einprägen. Man sagt es so leichtfertig, dass Maria die Mutter des Erlösers war und mit Jesus, mit seinem Erlösungswerk mitgewirkt hat. Aber es ist wirklich für sie, wenn wir uns vorstellen, vor allem wenn sie unter dem Kreuz stand, wie sie immer wieder Ja gesagt hat, wie sie immer wieder auch ihr eigenes Leben aufgeopfert hat, wie sie wusste, dass Jesus hier die Erlösung wirkt, auch durch sein Leben. Und wie sie damit immer wieder mitgewirkt hat und sich eingeschlossen hat, wie auch ihr das Heil der Seelen am Herzen lag, dann verstehen wir, was es eigentlich heißt, dass sie mitgewirkt hat und sich mit eingeschlossen hat. Aus diesen Voraussetzungen lässt sich folgender Schluss ziehen. In dem Werk unseres geistlichen Heiles war Maria nach dem Willen Gottes, dem Urheber des Heiles Jesus Christus, beigegeben. Und dies auf ähnliche Weise wie Eva dem Urheber des Todes, Adam, beigegeben war. Also um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, vergleicht er Pius XII. Hier, wie die Kirche das so oft tut, Maria auch mit Eva, wie damals Eva Adam sozusagen beigestellt war und durch Eva den Tod kam, so ist auch Maria Jesus beigestellt, durch den das Leben kommt. Man kann also von unserer Erlösung sagen, dass sie sich in der Form einer gewissen Wiederholung vollzog, der Gestalt, dass das Menschengeschlecht dem Tode unterworfen durch eine Jungfrau, also durch Eva, durch die Vermittlung einer Jungfrau auch wieder gerettet wurde. Man kann ferner sagen, dass diese glorreiche Herrscherin zur Mutter Gottes erwählt wurde, um in der Tat mit ihm bei der Erlösung des Menschengeschlechtes verbunden zu sein. Wahrlich, sie war es, die frei von jeder persönlichen und Erbschuld, stets eng mit ihrem Sohn verbunden, ihn auf Golgatha dem ewigen Vater opferte und zugleich ihre Liebe und ihre mütterlichen Rechte wie eine neue Eva dahingab für die ganze Nachkommenschaft Adams, die durch dessen elenden Sturz befleckt war. Also Maria, sie war ja frei von jeder persönlichen Schuld und von der Erbschuld auch. Sie war nie in diesem Zusammenhang der Erbschuld, wo das ganze Menschengeschlecht gesündigt hat in Adam, wie Paulus sagt. In diesem Zusammenhang war sie nie drinnen. Man musste dann auch nicht herausgezogen werden, deswegen ist sie die ganz reine. Und so ist sie mit ihrem Sohn eng verbunden. Und schön ist es, wie es hier heißt, dass sie dem ewigen Vater Jesus auf Golgatha auch geopfert hat. Sie als die Mutter Jesu hat ihren Sohn dargebracht, hat sich eingeschlossen in das Opfer, hat auch ihr Ja-Wort gesprochen dazu, dass sie ihren Sohn auch hingibt und loslässt und dass sie weiß, dass er sich hier aufopfert und darbringt für das Heil der Seelen. Und da hat sie Ja dazu gesagt und auch ihr sich geistig in dieses Opfer mit eingeschlossen. Und so hat sie ihre Liebe und ihre Rechte hingegeben für die ganze Nachkommenschaft Adams, auch für uns, für alle Menschen. Man kann also mit Recht daraus schließen, wie Christus, der neue Adam, unser König ist, da er nicht allein Gottes Sohn, sondern auch unser Erlöser ist. Also weil Christus unser König ist, nicht nur weil er Gottes Sohn ist, sondern auch weil er unser Erlöser ist, so kann man in einer gewissen Analogie ebenfalls sagen, dass die heilige Jungfrau Maria Königin ist, nicht nur weil sie die Mutter Gottes ist, sondern auch weil sie wie eine neue Eva dem neuen Adam beigegeben war. Und das wollen wir jetzt wieder bedenken, wenn wir an Maria als unsere Königin denken, wenn wir uns sie vorstellen, wie sie vor uns steht mit der Krone als die himmlische Königin, dann denken wir daran, wie sie mitgewirkt hat an unserem Erlösungswerk, wie auch sie immer wieder ihr Ja-Wort gesprochen hat, auch und am Ende dann unter dem Kreuz. Es ist sicher, dass Jesus Christus als alleiniger Gott und Mensch im vollen und eigentlichen absoluten Sinn König ist. Dennoch nimmt auch Maria an seiner königlichen Würde teil, obschon in einer begrenzten und analogen Weise, da sie die Mutter Christi war, der Gott ist, und weil sie dem Werke des göttlichen Erlösers beigegeben ist, in seinem Kampf gegen die Feinde und in seinem Triumph, den er über sie alle davontrug. Also so wie Maria in seinem Kampf bei ihm war, so ist sie auch bei ihm in seinem Triumph. Wahrlich erreicht sie durch diese Vereinigung mit Christus, dem König, eine so erhabene Würde, dass sie den Rang aller geschaffenen Dinge überragt. Aus dieser gleichen Vereinigung mit Christus fließt jene königliche Vollmacht, die Schätze des Reiches des göttlichen Erlösers auszuteilen. Also sie ist ja die Austeilerin der Gnaden auch. Und diese gleiche Vereinigung mit Christus ist schließlich die Quelle der unausschöpflichen Wirksamkeit ihrer mütterlichen Fürsprache beim Sohn und beim Vater. Also wir sehen hier diese enge Gemeinschaft und dass sie die Schätze austeilen darf. Und diese enge Vereinigung mit Christus ist auch der Grund, warum ihre Fürsprache so stark ist und warum wir immer wieder zu ihr eilen, um ihre Fürsprache zu bitten. um uns zu helfen, die erhabene Würde zu verstehen, welche die Mutter Gottes über allen Kreaturen erlangt hat, können wir in Betracht ziehen, dass die heilige Jungfrau seit dem ersten Augenblick ihrer Empfängnis mit einer solchen Fülle von Gnade überhäuft wurde, wie sie die Gnade aller Heiligen übersteigt. Wie unser Vorgänger Pius IX. Seligen Angedenkens sagt, vor allen Engeln und allen Heiligen hat der unaussprechliche Gott Maria freigebig mit allen himmlischen Gaben beschenkt, die im Schatz der Gottheit aufgehäuft sind. Auch hat sie immer bewahrt, selbst vor den kleinsten Flecken der Sünde, ganz schön und vollkommen eine solche Fülle von Unschuld und Heiligkeit erlangt, wie man sie sich außer bei Gott größer nicht denken kann und die niemand außer Gott selbst erfassen wird. Und weiter hat die allerseligste Jungfrau nicht allein nach Christus die oberste Stufe der Erhabenheit und Vollkommenheit erlangt, sondern sie nimmt in gewisser Weise auch teil an der mit Recht sogenannten Herrschaft ihres Sohnes, unseres Erlösers, über den Geist und den Willen der Menschen. Wenn das göttliche Wort die Wunder vollbringt und seine Gnade spendet durch das Mittel seiner Menschheit, wenn er die Sakramente und die Heiligen gleichsam als Instrumente für das Heil der Seelen gebraucht, warum kann er sich nicht seiner allerheiligsten Mutter bedienen, um uns die Früchte der Lösung zu spenden? Wahrlich, mit mütterlichem Herzen ist sie bekümmert um unser Heil, beschäftigt sie sich mit dem Menschengeschlecht, da sie vom Herrn zur Königin des Himmels und der Erde erhoben wurde und über den Chören der Engel und aller Heiligen zu Rechten ihres einzigen Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, thront. Sie erlangt Gehör durch die Macht ihrer mütterlichen Fürbitte. Sie erhält alles, was sie erfleht, und erfährt niemals Ablehnung. Hierzu erklärt ein anderer unserer Vorgänger, Leo der 13., seligen Angedenkens, dass die seligste Jungfrau Maria über eine fast unbegrenzte Macht verfüge, um Gnade zu erlangen. Und der heilige Pius X. fügt hinzu, dass Maria dieses Amt sozusagen Kraft mütterlichen Rechtes ausübe. Sehr schön ist es, wie es hier heißt, wahrlich, mit mütterlichem Herzen ist sie bekümmert um unser Heil. Wie vorhin schon gesagt, auch ihr liegt unser Heil am Herzen, auch sie ist darum bemüht, dass das Blut Christi nicht umsonst vergossen wurde, dass wir unser ewiges Ziel erreichen. Und so rühmen wir uns heute dessen, dass wir eine so herrliche Königin haben, so eine schöne Königin, dass sie unsere Königin ist, dass wir eine so mächtige Königin haben, die Königin des Himmels und der Erde, und dass wir, wollen wir uns ihr wieder ganz weihen. Mögen die gläubigen Christen, sagt Pius XII., sich rühmen, der Herrschaft der Jungfrau und Gottesmutter untergeben zu sein, die über königliche Macht verfügt und von mütterlicher Liebe entflammt ist. Eine Königin, die auch ein mütterliches Herz hat und die wie eine Mutter für uns besorgt ist und für uns sorgt. In diesem Sinne denken wir auch an die Worte der Heiligen Schrift heute, des Evangeliums. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen. Und eure Freude wird vollkommen sein. Der Vater liebt euch, sagt Jesus heute, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Weil wir Jesus lieben, weil wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, deswegen liebt uns der Vater. Wir haben eine liebende Mutter, wir haben einen liebenden Vater. Und so denken wir heute an die ganze übernatürliche Welt, die uns den ganzen Tag, jeden Augenblick umgibt, auch wenn wir sie nicht sehen können, aber die doch die ganze Welt umfasst. Und so bitten wir abschließend um Weisheit. Und so legt uns die Kirche die schönen Worte in der Ration in den Mund. O Gott, von dir kommt alles Gute. Darum schenke uns auf unser Flehen die Gnade, von dir erleuchtet zu denken, was recht ist, und von dir geleitet es auch zu vollbringen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.